Hin und Weg wird präsentiert in Zusammenarbeit mit Touristik Aktuell.
Andi, die Sonne scheint, ich sehe dich. Es könnte mir fast nicht besser gehen. Wie geht's dir?
Mir geht's sensationell. Ich sehe dich, die Sonne scheint und ja, wir nehmen eine neue Folge auf. Ich freue mich. Ja. Ja, Mann, ist das kuschelig.
Ja, es ist Wahnsinn. Ich glaube, das macht die Sonne, oder? Jetzt Sonne, die Temperaturen werden wärmer. Noch kann man rausgehen. Ich glaube, das trägt viel zur guten Laune bei. So gut, dass ich mich sogar freue, dich zu sehen. Unglaublich, oder?
Was soll ich sagen?
Hätte ich nie gedacht. Ja?
Wir haben einige Dinge aufzuklären.
Andi, du hast einige Dinge aufzuklären. Ich halte mich daraus, denn ganz eindeutig habe ich mit einigen Dingen nichts zu tun und das sind dann deine Sachen.
Das sind meine Sachen?
Das sind deine Sachen.
Okay. Liebe Hörerinnen und Hörer, erstmal herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Hin und Weg, der Reisepodcast mit Sven Meyer und Andi Janz. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute wieder dabei seid. Wir haben letzte Woche mit unserem alten Freund Kaspar Wenter über Afrika, über das südliche Afrika gesprochen und wir haben im Vorspann einen ganz, 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 ganz großen Fauxpas begangen. Wir haben die Big Five falsch benannt und sind mehrfach von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, belehrt worden. Sven, was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen?
Es war nicht unsere Glanzstunde oder unsere Sternstunde in diesem Podcast. Aber die Frage an unsere Hörerinnen und Hörer, die ich auch natürlich recht herzlich grüßen möchte, wer von euch hätte es denn aus dem Stegreif gewusst von euch? Das ist ja die große Frage.
Aus dem Stegreif, wenn man mal die Instagram-Resonanz auf unseren Fauxpas irgendwie zugrunde nimmt, ziemlich viele Leute, die das wussten. Also, wir klären auf, also Sven und ich, absolute Südafrika-Ignoranten. Die Big Five, die großen fünf Tiere, die man auf einer Afrika-Safari sieht, sind nicht Tiger, Hauskatze und Nilpferd unter anderem, sondern Löwe. Sven, was kommt als nächstes?
Löwe ist schon mal super. Giraffe, okay. Giraffe auf jeden Fall.
Nein, Giraffe ist nicht dabei.
Giraffe ist nicht dabei?
Immer noch nicht, nein. Immer noch. Auch Tiger ist immer noch nicht dabei.
Aus Katze?
Also, ich mach's es nicht besser. Ich kläre auf Löwe, Nashorn, Leopard, Elefant und eine Chance hast du noch.
Der Wal. Aber gibt's auch in Südafrika?
Whale-Watching. Ja, es gibt auch weiße Haie in Südafrika, gehört aber auch nicht dazu. Ist nicht Teil einer Safari, Sven. Ne? Okay, also Big Five, Löwe, Nashorn, Leopard, Elefant und Büffel. Mea culpa, das haben wir verbockt letzte Woche, aber jetzt haben wir alle wieder was gelernt, liebe Hörerinnen und Hörer. Danke für die vielen Belehrungen, die uns via Social Media entgegengekommen sind.
Vielen Dank. Also ihr dürft uns gerne auch berichtigen, wenn wir ab und zu soll es ja vorkommen, absoluten Mist erzählen.
Ja,
wo wir gerade beim Thema Tiere sind, habe ich noch eine Frage an dich, lieber Andi. Denn mir kam eine Anekdote zu Ohren. Und da geht es um eine Fadenwurm-Exkursion nach China. Kannst du dich daran erinnern?
Eine was-Exkursion?
Eine Fadenwurm-Exkursion nach China, die du organisieren wolltest.
Eine Fadenwurm-Exkursion?
Ja. Ein Kollege von euch damals, als du noch bei China Tours tätig war, hat zum 1. April eine E-Mail an das Haus der Spezialisten geschrieben, dass sie damals schon eine Fadenwurm-Exkursion nach Costa Rica und nach Ecuador organisiert hätten und dass diese jetzt gerne auch andere Länder bereisen wollten. Ja, du warst der Einzige, der sich auf diesen April-Scherz hin gemeldet hat, so wurde mir zugetragen.
So.
Und wolltest du also einen Fadenwurm? Wie sieht denn so ein Fadenwurm aus, Andi?
Ich habe keine Ahnung. Ich kann nur sagen, liebe Grüße aus Alzheim, ich habe überhaupt keine Erinnerung an dieses Vorkommnis. Nein, überhaupt nicht. Ja.
Muss wohl wann 2018 oder sowas oder 2019 gewesen sein.
Ist lange her, Sven. Vieles passiert seitdem.
Der liebe Rainer Stoll hat das wohl gemacht.
Ach so.
Er hat mir diese Geschichte erzählt.
Sehr schön. Macht euch alle nur lustig über mich. Ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt. Ich habe nämlich letzte Woche noch einen riesigen Fauxpas begangen. Ich habe in einem Instagram-Post, bei dem wir ein schönes Video von Kaspar Wenter gezeigt haben, von Cape Cross, dieser Seelöwenkolonie, die liegt in Namibia. Ich habe die sozusagen auf Instagram in Südafrika platziert und auch da ist mir dann ein bisschen Spott und Belehrung auf Instagram entgegengekommen. Kaspar hat mich auch sehr schnell belehrt. Also auch das, mea culpa. Viele Fehler in Sachen Afrika. Ich werde das alles mit einer großen Fadenwurm-Expedition nach China wieder gut machen. Was immer das ist, ich muss mich mal schlau machen. was ich da gemacht habe.
Ja, ist vielleicht besser so. Ja. Ja. Dann lass uns doch versuchen, heute so ein bisschen, ne, seriös zu wirken, denn wir haben einen hohen Gast heute bei uns.
Wir haben sogar zwei Gäste. Wir haben einen Gast, der erste Gast ist, der zweimal bei uns im Podcast zu Gast ist.
Premiere, ne? Unser erster Gast, der zweimal da ist, ja.
Ganz genau, das hast du sehr schön gesagt. Und es geht heute wieder um ein ernstes Thema, aber ich glaube, es könnte auch ganz heiter werden, weil die beiden Leute, die wir heute eingeladen haben, glaube ich, eine ganz gute Chemie haben und ich glaube auch, dass das eine interessante Kombi ist, denn wir haben eingeladen einen Unternehmer und einen Politiker, und zwar einen Spitzenpolitiker. Und ich bin sehr gespannt, wie das Ganze heute über die Bühne gehen wird. Du hattest ein bisschen Sorge, dass wir uns in politische Gefilde begeben.
Ja, also klar, unser Oberthema ist Tourismus. Das soll es ja heute auch sein. Ich habe nur so ein bisschen die Sorge bei mir selber, weil ich verstehe halt manche Entscheidungen der Politik nicht.
Ja gut, das muss überhaupt nichts heißen.
Ne? Ja, okay. Ist ja auch komplex und sowas. Aber eigentlich sind wir ja auf dem Stand, also unsere politischen Entscheidungen sind immer noch dieselben wie im April 2020, also ne, wie vor einem Jahr. Und manche Entscheidungen verstehe ich einfach nicht. Und ich befürchte fast, dass ich heute so ein paar Fragen stelle, die vielleicht vordergründig nichts mit Tourismus zu tun haben. Das liegt aber wirklich daran, dass ich versuche, diese Entscheidungen ich will diese Entscheidungen verstehen, damit ich das nachvollziehen kann, wie man zu solchen Entscheidungen kommt und wie sie zustande gekommen sind.
Gut, ich habe prinzipiell kein Problem damit. Es ist aber nicht, glaube ich, nicht unsere Position und auch unsere Mission nicht, dass wir politische Statements abgeben. Aber wir wollen ja jedem eine Stimme geben. Ich glaube, wir haben heute zwei Leute zu Gast, die sehr dezidierte politische Positionen beziehen. Mein Wunsch ist, dass wir nicht in ein Politik-Bashing verfallen, weil es geht uns um das Thema Tourismus, es geht um das Thema Neustart und wie das auch aussehen kann für unsere verbrüderten Branchen, die alle mit uns sozusagen in einem Boot sitzen. Da bin ich sehr gespannt zu hören, was unsere heutigen Gäste dazu sagen. Denn der eine ist Mittelständler und der andere ist Spitzenpolitiker in Berlin.
Und ich freue mich auf diese Folge wahnsinnig. Und lass uns doch jetzt einfach anfangen, oder?
Los geht's.
Hin und weg. Der Reisepodcast mit Sven Meyer und Andi Jans.
Der eine ist Spitzenpolitiker der FDP und streitbarer politischer Visionär. Der andere ist Arbeitgeber, Unternehmer, mit großer Leidenschaft Reiseveranstalter und ist in der Not zum Branchenlobbyisten geworden. Und er hat dieses Interview dankenswerterweise erst möglich gemacht. Beide haben sich intensiv mit den wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie auseinandergesetzt und plädieren für einen gesundheitspolitischen und wirtschaftlichen Kurs, der von Vernunft geprägt ist. In der heutigen Folge von Hin und Weg treffen deutscher touristischer Mittelstand und wirtschaftsliberale Pandemiepolitik aufeinander und sprechen mit uns darüber, wie ein Neustart für die Touristik aussehen kann. Wir begrüßen recht herzlich Timo Kohlenberg, Geschäftsführer von America Unlimited, und Wolfgang Kubicki, Bundestagsabgeordneter, stellvertretender FDP-Vorsitzender und stellvertretender Bundestagspräsident bei Hin und Weg. Herzlich willkommen.
Hallo zusammen. Hallo Herr Kubicki. Es freut uns sehr, dass Sie mit dabei sind. Ich fange direkt an mit der ersten Frage. Vor der Pandemie waren Sie in vielen Talkshows ein gern gesehener Gast. Sind Sie es wahrscheinlich auch immer noch, aufgrund Ihrer Art und Weise. Nun sitzt aber quasi fast in jeder Talkshow, oder was heißt fast, eigentlich sitzt in jeder Talkshow Herr Professor Dr. Lauterbach. Wie sehr wurmt Sie das, dass dieses Thema so präsent ist? Und ist es vielleicht auch schwierig für Sie, dann mit Ihren Themen Gehör zu finden?
Nein, die Tatsache, dass Lauterbach in fast jeder Talkshow sitzt, hat was damit zu tun, dass alle Menschen glauben, er sei Fachmann. Er sei Epidemiologe, Mediziner, Virologe, alles Mögliche. Und seine Äußerungen sind ja regelmäßig so zielführend, dass man den Eindruck hat, er sei der Einzige, der Wissenschaft wirklich versteht und auch transportieren kann. Ich habe heute Morgen beispielsweise mit ihm im Morgenmagazin diskutiert und einige seiner Behauptungen, die einfach dahingestreut werden und die Menschen glauben, weil er einen Professorentitel hat, die würden der Wahrheit entsprechen. In der Tat kann man das nicht nachvollziehen. Es gibt beispielsweise bisher keine wissenschaftliche Studie, die mit Evidenz belegt, dass nächtliche Ausgangssperren, wenn sie isoliert angeordnet werden, überhaupt irgendeinen praktischen Sinn haben. Es gibt sogar wissenschaftliche Untersuchungen darüber, jetzt ja aus Toulouse und eine Studie aus Stanford, die sogar sagen, es sei kontraproduktiv, weil wenn Menschen in die Innenräume gezwungen werden, statt draußen in der frischen Luft zu sein, ist das Ansteckungsrisiko höher. Aber es reicht eben in Deutschland immer noch, einen Professorentitel zu haben, etwas sehr apodiktisch zu behaupten, um damit Gehör zu finden, unabhängig davon, ob das zutreffend ist oder nicht. Ich habe heute Morgen gesagt, Herr Lauterbach, was maulen Sie mich an, wenn Sie nicht mal Ihre eigene Bundestagsfraktion überzeugen können? Warum arbeiten Sie sich an mir ab? Aber so ist das Leben nun mal. Ich glaube, dass wir von Rechts wegen, und ich bin ja Jurist, gezwungen sind, gerade unter der Geltung der Verfassung, und die ist ja in der Pandemie nicht aufgehoben, verschiedene Aspekte gegeneinander abzuwägen. Das Leiden, was Corona-Infizierte haben, das muss auch abgewogen werden mit dem Leiden, was Kinder haben, die seelischen Schaden leiden, weil sie keine Freunde mehr treffen können, keine Schule mehr haben. Das sind vor allen Dingen auch abzuwägen mit dem Leiden von älteren Menschen, die bereits geimpft sind und sich trotzdem nicht zum Bridge treffen können, weil man ihnen die Kontaktsperren auferlegt, die für Nicht-Geimpfte gelten. Also insofern hat alles viele Facetten. Politiker sollten sich nicht einseitig festlegen, sondern diese vielen Facetten im Auge behalten und abwägen. Und dazu mahne ich immer wieder. Es ist immer schön, populistisch auf bestimmte Dinge zu reagieren und einzugehen, weil man glaubt, man befriedigt damit sehr schnell mal Bedürfnisse der Bevölkerung. Aber das kann sich auch sehr schnell ins Gegenteil verkehren.
Sie haben jetzt gerade schon ein paar der Kollateralschäden angesprochen. Sie haben über Kinder geredet, über ältere Leute. Sie werden ja auch nicht müde, diese zu beleuchten und auch das Thema Verhältnismäßigkeit mit in den Vordergrund zu stellen. Was sind denn weitere Kollateralschäden in Ihren Augen? Also wenn man auch wirklich das gesamtwirtschaftlich ansieht, auch in Bezug auf das Thema, über das wir heute reden wollen, Touristik, Gastronomie und die vielen Arbeitsplätze, die daran hängen.
Ne? Gastronomie, ich fange mal mit dem Einzelhandel. Wir wissen mittlerweile, dass im Einzelhandel selbst ein zu vernachlässigendes Infektionsrisiko besteht. Wir erleben das ja im Lebensmitteleinzelhandel. Überall kann man einkaufen. Die dortigen Beschäftigten sind keinem größeren Risiko ausgesetzt. Nach 13 Monaten hätte sich das ja herausstellen müssen. Das gilt aber auch für den restlichen Einzelhandel. Wenn Menschen getestet sind und damit keine Gefahr darstellen für ihre Umgebung, wenn sie mit Masken aufeinandertreffen, FFP2-Masken, dann gibt es keine wirkliche rechtliche Handhabe mehr, die Läden zu schließen oder die Kunden daran zu hindern, auch entsprechend einzukaufen. Das gilt übrigens auch für gastronomische Betriebe. Um das auch an einem weiteren Beispiel deutlich zu machen, wir können feststellen, dass überall dort, wo die Außengastronomie wieder geöffnet hat, die Inzidenzzahlen kurzfristig steigen, ist ganz klar, weil man mehr testet, aber dann mittelfristig sich stabilisieren und jetzt sogar absinken. Das gilt für das Saarland, das gilt für Schleswig-Holstein, das gilt für Tübingen Stadt übrigens auch in gleicher Weise. Und die Virologen, die das dort wissenschaftlich begleiten, haben dafür auch eine Erklärung noch einmal. Draußen steckt man sich einfach viel weniger an als drinnen. Und wenn man sich draußen hat treffen können, dann muss man sich nicht in Innenräumen später nochmal treffen, wo die Ansteckungsgefahr am größten ist. Und bei den Reisenden muss man auch sagen, warum sollen Reisen nicht zugelassen werden, wenn Menschen entweder durch Impfungen oder durch Testungen dokumentieren, dass von ihnen eine Infektionsgefahr nicht ausgeht? Infektionsschutz ist Gefahrenabwehr. Nicht, wo keine Gefahr ist, gibt es auch keine Grundlage mehr für Abwehrmaßnahmen. Und mir kann bis heute keiner erklären, warum sie Hotels öffnen dürfen für Geschäftsreisende, aber nicht Hotels öffnen dürfen für Touristen, die ja sich auch einem Testregime gerne unterwerfen werden, wenn sie denn oder würden, wenn sie denn die Möglichkeit hätten, außerhalb ihres räumlichen Wohnbereiches dann auch mal sich wirklich wieder zu erholen.
Und dazu kommt ja, wenn ich mal kurz da eingreifen kann, Herr Kubicki, wir haben ja vor einer Woche oder so telefoniert und über das Thema Mallorca gesprochen, was ja ein Wahnsinnspolitikum geworden ist in Deutschland. Und jetzt nach den Herbstferien, wie alle auch übrigens ein Herr Lauterbach vorausgesagt haben, dass da die Zahlen durch die Decke gehen werden, ist nicht eingetreten. Ne? Also wir haben die Inzidenzen auf Mallorca sind weiter absolut gleichbleibend gering auf rund 25 bis 30. Von daher kann man da auch eigentlich eine gute Werbung für den Tourismus und für verantwortungsvollen Tourismus, dass eben auch verantwortungsvolles Reisen nicht dazu führt, dass die Inzidenzen steigen.
Ja, da stimme ich hinzu. Ich habe ja die wirklich dramatischen Vorhersagen auch von Karl Lauterbach noch im Ort. Das wird nach Mallorca explodieren. Von Mallorca aus werden wieder Infektionsketten nach Deutschland eingeschleppt werden. Auf Mallorca wird das explodieren, weil viele Deutsche ja sehr unvernünftig sind. Ich weiß nicht, wo Karl Lauterbach wohnt, aber in meinem sozialen Umfeld habe ich es nur mit vernünftigen Leuten zu tun. Und in der Tat ist das ein Beleg dafür, dass man auch touristische Reisen wieder möglich machen kann und auch möglich machen muss. Jedenfalls nach 13 Monaten der Pandemie, weil wir intelligentere Lösungen haben mit dem Virus zu leben und damit auch umzugehen. Das ist übrigens einer der Gründe, warum Schleswig-Holstein jetzt auch Modellregionen mit touristischem Charakter aufmachen. Lübecker Bucht, Eckernförde Büsum. Ich bedauere, dass die Söder sich jetzt zurückgezogen haben. Das liegt aber daran, dass sie ihr Testregime nicht ordentlich organisiert haben. Aber sie werden noch dazu stoßen. Nordfriesland insgesamt bleibt ja dabei. Und Föhr und Amrum, da auch da kann man wieder in den Urlaub gehen. Also wir sollten das immer mal wieder versuchen und ausprobieren, um daraus auch zu lernen. Und ich glaube, dass wir damit viel weiterkommen, als den Menschen immer nur zu erklären, sie müssten zu Hause bleiben. Sie wissen, die Freien Demokraten haben ein Mitmachtkonzept. Mitmachen, MIT, Maske, Impfen, Testen. Und wir müssen uns die ganze Diskussion überhaupt nicht mehr leisten und weiterführen, wenn rechtzeitig ausreichend Impfstoff besorgt worden wäre, wenn rechtzeitig ausreichend Testkapazitäten besorgt worden wären, dann müssten wir uns über die Frage, jetzt können wir noch was öffnen, ja oder nein, überhaupt nicht mehr unterhalten.
Ich will noch mal kurz zurück zu dem Mallorca-Thema und ja, über Begriff Holiday-Shaming hier mal in die Runde werfen. Timo, wie schwer ist das für dich als Unternehmer, wenn du das jetzt siehst bei Mallorca? Okay, du bist absoluter Spezialist für Amerika, aber was macht das mit einem Unternehmer? Da sagt die Politik die ganze Zeit, wenn der Wert unter 50 fällt, dann ist es kein Risikogebiet mehr, dann fällt der Wert unter 50 und plötzlich sagt dieselben Politiker, die vorher gesagt haben, wenn der Wert unter 50 ist, könnt ihr reisen, sagen, dann reist nicht. Was macht das für einen Unternehmer? Also wie kannst du da überhaupt planen?
Man kann seit März letztes Jahr überhaupt nicht planen, weil wenn die Politiker eins bis dato bewiesen haben, leider in Berlin, dann ist, dass sie absolut nicht kommunizieren können und vor allem immer sehr anti verschiedener Branchen kommunizieren. Und ich finde, der Tourismus, und ich rede da ganz speziell von auch Reiseveranstaltern und Reisebüros auch, wurden ja ganz zu Anfang schon als die Pandemietreiber dargestellt, obwohl wir eben gerade, wie schon besprochen, gar nicht dazugehören. Auch übrigens laut mehrfacher Aussage des RKI inzwischen, was das sogar unterschreibt. Allerdings will ich mich jetzt gar nicht so als eine Branche hinstellen, die jetzt auch wieder sich als wie alle anderen Branchen als nicht der Pandemietreiber hinstellt. Aber für mich ist, also uns macht das auch sehr viel emotional aus, weil ich spreche ja auch immer viel mit den kleinen und mittelständischen Reiseveranstaltern. Das sind teilweise einzelne Büros oder auch Leute wie bei uns arbeiten eben ungefähr 20 Angestellte. Und das ist absolut existenzbedrohend einfach, was da passiert. Und ich habe eine riesengroße Sorge, dass sich auch die Bevölkerung einfach durch diese Aussagen verunsichern lässt. Und das sieht man ja jetzt schon, dass wir ganz oft hören, ah ja Mensch, ich würde ja gern so bei euch buchen. Aber das Problem ist, wenn, da guckt mich mein Nachbar schief an oder meine Tochter wird in der Klasse schief angeguckt, wenn wir jetzt in Urlaub fahren. Das heißt, wir kommen von dem mehr oder weniger Flight-Shaming aufgrund der Klimapolitik oder der Klimabewegung, sage ich mal. Und jetzt sind wir schon in einem richtigen Holiday-Shaming sozusagen. Das heißt, man kann sich kaum noch vernünftig bewegen. Unsere Kunden fühlen sich per se eingeschränkt. Wir haben ja als ein riesengroßes Stammkundenpotenzial gehabt. Über 50% der Leute bei uns haben umgebucht und neu gebucht. Also sprich, haben Gutscheine eben genommen. Und das ist halt, und die haben alle Gutscheine, die sie eigentlich jetzt einlösen wollen, und fühlen sich so, als wenn sie nicht könnten, weil sie sich nicht trauen. Und das finde ich ganz, ganz schlimm, dass man sich mehr oder weniger ja dadurch fast eingesperrt fühlt im eigenen Land, was vorher eine Selbstverständlichkeit war. Ne? Und das, wie gesagt, existenzbedrohend, enorme Last, die da auf der Reisebranche liegt. Ich bin jede Woche ja mit dem AER zusammen, das ist ja die größte Kooperation von mittelständischen Reiseveranstaltern, in der Telco mit über 200 Reiseveranstaltern. Jede Woche. Und jedes Mal guckt man in die verzweifelten Gesichter von kleinen Reisebüros und Veranstaltern, die einfach nicht mehr wissen, wie es überhaupt noch mal irgendwann wieder weitergehen soll.
Herr Kubicki, der Timo spricht das Thema Holiday-Shaming an. Die FDP hat gerade einen Plan vorgelegt vor einigen Wochen zum Thema Neustart des Tourismus. Die einzige Partei, die das bislang gemacht hat, sich mit dem Thema Touristik zu beschäftigen. In diesem Plan haben Sie auch ganz klar, ganz dezidiert die Widersprüche in der Politik mit dem, was die Regierung sagt und auch die Widersprüche zu dem, was das RKI sagt, ganz klar hervorgestellt. Wie kann denn dagegen angearbeitet werden, bevor wir gleich auf diesen Plan mal zu sprechen kommen, wie kann denn dagegen angearbeitet werden, dass dieses Shaming sozusagen, dass dieses Abstempeln einer ganzen Branche oder und der verwandten Branche wie der Gastronomie als in Anführungsstrichen asozial. Wie kann man dagegen anarbeiten? Also wie kann man da auch als Branche in der Politik vordringen? Ne? Da, also viele Menschen sind ja verzweifelt an diesem ganzen Thema.
Also ich verzweifle jetzt auch gerade. Zunächst einmal redet ihr von den Politikern und der Politik. Ich gehöre in dieser Klasse dankenswerterweise auch an. Und es gibt da Unterschiede bei sowohl in der Politik als auch bei den Politikern. Das diskutieren wir jetzt ja gerade zwischen uns und anderen mit ihren Vorstellungen. Da gibt es Ängstliche, dann gibt es Populisten, die glauben, sie treffen eine Mehrheitsmeinung. Die suchen auch ihre Kanzlerkandidaten nach aktuellen Meinungsumfragen aus oder auch nicht. Und dann gibt es Menschen wie mich, die sich überlegen, erstens, was ist zielführend, was ist effizient, um eine Krise zu bewältigen. Und zweitens, was ist rechtlich und wirtschaftlich überhaupt vertretbar bei der Abwägung. Was das Holiday-Shaming angeht, das ist auch teilweise eine Neiddebatte. Also die Menschen, die nicht reisen können oder aus irgendwelchen Gründen auch nicht reisen wollen, finden jetzt ein Argument, die anderen moralisch zu diskreditieren, dass dann nicht mehr lautet, ich bin neidisch auf die Tatsache, dass ihr reisen könnt, sondern ich bin dafür, dass wir aus Gesundheitsschutzgründen alle aufs Reisen verzichten. Das ist mir früher schon aufgefallen bei der Frage, ob man gastronomische Betriebe aufsuchen muss. Ich kenne eine Menge Leute, die nach 21 Uhr nicht mehr aus dem Haus gehen und die deshalb sagen, wenn ich nicht mehr aus dem Haus gehe, muss es auch kein anderer tun. Das rechtfertigt aber nicht entsprechende Grundrechtseinschränkungen. Ich kenne Leute, die sagen, ich bin in meinem Leben noch nie im Restaurant gewesen, also können die Restaurants auch zumachen. Ich kann nur sagen, wenn die Restaurants nicht bald wieder aufmachen, dann habe ich gesundheitliche Probleme, weil meine Frau das Kochen angefangen hat und ich mittlerweile 5 Kilo zugelegt habe, die ich wieder loswerden muss. Und das geht nur über Restaurants und nicht über meine Frau. Also Scherz beiseite. Das gilt auch für die Tourismusbranche. Es ist ein Teil erstens des Freiheitsversprechens, das diese Gesellschaft ihren Mitbürgern gegeben hat, übrigens auch verfassungsrechtlich verbürgt im Rahmen der allgemeinen Handlungs- und Bewegungsfreiheit. Und es ist auch ein Teil der Honorierung von eigener Leistung, dass man einen Urlaub oder mehrere Urlaube im Jahr sich nicht nur leisten kann, sondern sie auch genießen kann. Und deshalb ist es für uns vielleicht wichtig, für euch in eurer Branche, aber auch für die Politik wieder deutlich zu machen, dass das Leben zu genießen etwas anderes ist, als sich immer nur griesgrämig durch die Gegend zu bewegen. Und dass es auch ein Grundrecht ist und auch zur Lebensverlängerung beiträgt, wenn man optimistisch und lebensbejahend durchs Leben geht, als genau andersherum. Wenn man sich bewegt beispielsweise, ich diskutiere regelmäßig mit der Fitnessbranche, wir wissen aus medizinischen Erhebungen, dass mangelnde Bewegung dazu führt, dass das Immunsystem nicht ganz so gut ist und deshalb man eher erkrankt und auch vielleicht früher verstirbt. Und was ähnliches ist mit den Reisen. Wenn ich zu einem seelischen Ausgleich kommen kann, dadurch, dass ich mich außerhalb meines häuslichen Wirkungskreises mal bewegen kann, was anderes sehe, mit anderen Menschen kommunizieren kann, dann ist das ein Wert an sich, den zu schützen, es eigentlich unsere Aufgabe ist, oder das zu ermöglichen eigentlich unsere Aufgabe ist, und zwar für möglichst viele Menschen. Ich mache da gar keinen Cut. Ich kann mich nicht darüber erheben, dass Menschen auch preiswert nach Mallorca fliegen, wenn sie raus wollen. Und das ist doch auch etwas, was sich Menschen vor 30, 40 Jahren nicht haben leisten können. Wenn das heute so ist, dass man mit einer zwei- oder dreiköpfigen Familie tatsächlich auch einen Sommerurlaub leisten kann, dann ist es doch in Ordnung. Dann sollten wir das nicht diskreditieren und mit Neidüberlegungen belegen, sondern einfach fördern. Also ich wäre dafür zu werben, jetzt nicht mehr zu rauchen, sondern mehr zu verreisen und andere Länder und andere Leute kennenzulernen.
Also einmal vorweg, dann lumpen wir sie nicht mehr mit allen Politikern zusammen. Das schieben wir einmal beiseite. Aber vielleicht als Follow-up zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Natürlich Lebensfreude, Touristik, sehr wichtig. Aber wir haben ja natürlich auch als Branche und natürlich auch als Kernland in Europa sicher auch eine wirtschaftliche, auch soziale Verantwortung. Wir sehen, dass Regionen verarmen, Mallorca, dass da ganz große Not entsteht, weltweit entsteht Not dadurch, dass Einkommensströme aus der Touristik wegbleiben. Und das sind alles Dinge, die jetzt natürlich in diesem Shaming völlig unter den Teppich gekehrt werden. Also wir haben ja auch als Branche und auch als Konsumenten, als Reisekonsumenten eigentlich auch eine soziale Verantwortung, die weltweit irgendwie auch gar nicht dargestellt wird mit dem, was wir da bewegen.
Ja, aber darf ich mal sagen, diese soziale Verantwortung muss dann auch angenommen werden von denen, die es betrifft. Ich weiß ja genau, dass auch die Balearische Regierung zunächst mal die Hände hochgehoben hat und erklärt hat, bloß keine Deutschen nach Mallorca jetzt. Ich weiß, dass Mecklenburg-Vorpommern momentan keine Menschen mehr reinlässt, touristischen Überlegungen. Also wo leben wir eigentlich? Das ist ein Bundesland in Deutschland, Schleswig-Holstein daran hindern will, einen Tagesausflug nach Wismar zu machen oder was auch immer. Also aber es zeigt schon, dass Angst auch Seele aufessen kann und dass diese Entscheidungen dann wirklich teilweise irrational sind, um der Angst nachzugeben, aber nicht zielführend sind. Wir hatten mal eine Phase, da hat Schleswig-Holstein versucht, Hamburg abzuriegeln, damit kann Hamburg nach Schleswig-Holstein fahren. Dankenswerterweise haben wir das nach 3 Tagen wieder beseitigt, weil ich erklärt habe, wie irre seid ihr denn? Aber in der Tat, wenn Sie, und in der Diskussion befinden wir uns ja, nun glauben, dass jeder, der dieses Virus bekommt und auch sterben wird, dann ist die Angst so massiv, dass Sie mit rationalen Überlegungen relativ wenig ausrichten können. Das müssen Sie ja schon emotional anpacken. Und dann glaube ich schon, dass wenn Sie den Leuten erklären, dass man einsam auch am Strand spazieren gehen kann und das Infektionsrisiko dann null ist, deutlich mehr erreichen, als wenn Sie auf die soziale Verantwortung auch der Reisebranche oder der Deutschen anspielen, möglichst ins Ausland zu reisen, um da viel Geld auszugeben, wofür ich übrigens auch wäre. Ich bin ein absoluter Mallorca-Fan und wir haben dort ja auch eine Destination. Gleichwohl weiß ich, dass viele meiner Freunde auch in meinem sozialen Umfeld auf Mallorca-Reisen verzichtet haben, eben aus der großen Sorge heraus, sich hin und her zu infizieren und dann das möglicherweise nicht bewältigen zu können. Man muss den Menschen Angst nehmen. Das ist das Entscheidende, weil nicht bei Angst fallen die meisten Menschen in Schockstarre. Das löst bei ihnen keine kreativen Kräfte aus, sondern Schockstarre. Das ist bedauerlicherweise so. Und diese Schockstarre müssen wir überwinden.
Und das Problem ist aber auch, dass wie das gerade, also ich nenne es jetzt mal die regierenden Parteien, vor allem in Berlin, eben gerade das Gegenteil machen, eben keine Angst nehmen, sondern eher Angst machen. Und das führt natürlich dann eben auch dazu, dass die Leute eben nicht reisen oder sich verunsichert fühlen. Und meine große Frage ist einfach, wie wir aus dieser Geschichte wieder rauskommen. Weil ich kann mir gut vorstellen, die Restaurants beispielsweise, die irgendwann werden die wieder geöffnet, die Leute kommen zurück, sicherlich nicht in der Masse wie vorher. Das wird noch eine Weile dauern. Daran werden die auch zu knabbern haben. Aber bei uns ist mir ganz, glaube ich, ganz krass auch diese Sorge in der Branche einfach, dass wir gar nicht wissen, gar keine Perspektive haben, wann soll das überhaupt mal wieder funktionieren. Und dieses ewige Hin und Her kostet uns ja im Endeffekt mehr Geld, als dauerhaft mal geschlossen zu sein, um dann eine Perspektive zu haben einer realen Öffnung. Aber dieses Hin und Her nach dem Motto, jetzt geht wieder, dann 3 Wochen und dann ist die Inzidenz wieder so, mal ganz abgesehen, dass ich von diesem Inzidenzwert zunehmend nichts halte, weil der nicht mehr repräsentativ das wiedergibt, was wir eigentlich schützen wollen. Und wie kommen wir da jemals wieder raus? Also sprich, das Thema Risikogebiete habe ich eben so ein bisschen übergangen, Sven, hast du ja zu Recht angesprochen. Das ist halt, wir haben eine ganz klare Regelung, 50 oder unter dann ist es kein Risikogebiet mehr. Über 50 ist es ein Risikogebiet. Jetzt fangen wir auf einmal mitten in der Pandemie mit sogenannten Hochrisikogebieten auch noch an. Die gab es vorher überhaupt nicht. Also es ist halt so eine Frage, wie soll man da überhaupt mal wieder rauskommen? Ich glaube, die Branche macht sich enorm Sorgen, dass diese Zahlen auch nicht fallen. Weil wenn wir jetzt beispielsweise eine Impfung haben. Und wir wissen inzwischen, dass sich auch Geimpfte wieder infizieren können, die dann allerdings keinen schweren Verlauf haben, dann fallen die doch wieder in den Inzidenzwert hinein. Und dann sind die Inzidenzen weiter hoch. Man sieht das auch in den USA, 200 Millionen Leute knapp inzwischen geimpft, trotzdem 70.000 Infizierte am Tag. Dennoch, da hat alles wieder aufgemacht, weil nicht nur auf diesen Inzidenzwert geguckt wird. Und das ist, glaube ich, diese große Sorge. Dann rutscht irgendwann, sage ich mal, verschiedene Zielgebiete von dieser Liste runter. Und wir oder beziehungsweise öffnen wieder, wie zum Beispiel die USA oder Kanada jetzt in unserem Fall, wäre eine super Nachricht, bringt uns aber nichts, wenn Deutschland die USA weiter als Risikogebiet einstuft, weil dann trotzdem keiner reisen wird. Das heißt, ich finde, wir müssen an diese Risikobewertung auch und Risikogebietsbewertung einfach irgendwann ran.
Ja, auch da stimme ich Ihnen zu. Weil mir momentan auch nicht ganz einleuchtet, warum Südafrika zu einem Risikogebiet erklärt worden ist, obwohl dort die Inzidenz bei 12,3 oder 12,7 liegt. Das ist immer die Furcht von neuen Mutanten, die dann möglicherweise ein Ansteckungsrisiko auch in Deutschland erhöhen könnten. Aber diese Furcht ist unbegründet, weil sich das in den Inzidenzzahlen ja niederschlagen müsste. Also die Frage, ich beantworte Ihnen mal, die Frage war ja, wann kommt man da raus? Sie kommen nur da raus, wenn ausreichend viele Personen geimpft sind. Es stimmt zwar, auch Geimpfte können sich wieder infizieren, aber in einer vernachlässigbaren Größenordnung. Auch nicht alle, die geimpft sind, haben auch einen Schutz. Ne? Der Schutz ist bei den besten Impfstoffen nur bei 98%. Das heißt, 2 von 100 bekommen durch den Impfstoff keinen wirklichen Schutz. Und das sind vielleicht auch die, die sich im Zweifel dann wieder infizieren können. Aber wenn eine ausreichende Anzahl von Personen geimpft ist und deshalb auch eines Schutzstatus gar nicht mehr bedürfen, dann sind Gefahrenabwehrmaßnahmen gegen diese Person und damit auch gegen die Gesellschaft nicht mehr zulässig. Und das wird in Deutschland bedauerlicherweise, wenn alle Prognosen über die Impfstoffversorgung zutreffen, frühestens im Herbst der Fall sein.
Würden Sie denn als Partei, also als FDP, den Tourismus anders behandeln tatsächlich, wenn Sie in der Regierung beteiligt wären?
Ja, das machen wir ja schon. Das machen wir in Schleswig-Holstein. Da sind wir an der Regierung beteiligt. Dort haben wir ja touristische Regionen jetzt mittlerweile geöffnet, allerdings nach wie vor unter einem strengen Hygienekonzept. Wie gesagt, weil die Anzahl der Geimpften und damit nicht mehr Infektionsträger noch nicht ausreichend hoch ist. Aber wenn Sie alle zwei Tage mit einem Schnelltest nachweisen, dass Sie nicht ansteckend sind, nicht infektiös sind, dann besteht keine Veranlassung, Sie an der Ausübung Ihres Urlaubs zu hindern. Wenn Sie, wie Dänemark das jetzt macht, durch eine App nachweisen können, dass Sie geimpft sind, können Sie jetzt nicht ab morgen in Dänemark wieder völlig frei bewegen, in Geschäfte gehen, in Restaurants gehen. Nur die Kontaktnachverfolgung muss nach wie vor gewährleistet werden. Das ist die Idee, die wir auch haben. Nicht durch Testungen beziehungsweise durch Impfungen dazu beizutragen, dass Infektionsträger kaum noch unterwegs sind in den Bereichen, in denen wir uns bewegen wollen, und dann durch einen entsprechenden elektronischen Nachweis sicherzustellen, dass man ein vergleichsweise normales Leben wieder führen kann. Und das ist, glaube ich, auch zu dokumentieren. Also wie gesagt, Lübecker Bucht hat geöffnet jetzt, Büsum hat geöffnet, Eckernförde hat geöffnet, die waren innerhalb von einer halben Stunde komplett ausgebucht. Ein Riesenandrang, das bedeutet ja, die Menschen haben eine Sehnsucht danach, mal wieder woanders hinzukommen und rauszukommen. Und ich bin mir sicher, dass diese Modellversuche auch gelingen werden. Dann wird das im Mai soweit sein, dass wir auch in Schleswig-Holstein fast alle anderen Gebiete wieder komplett öffnen wollen.
Wie können Sie sich das erklären? Sorry, Andi, dass ich noch einmal reingehe, weil es gerade so gut passt. Wie können Sie sich erklären, dass es nie in Berlin ein Tourismusgipfel gibt, aber schon nach zwei Monaten ein Autogipfel sozusagen, wo diese Branche ja praktisch kaum betroffen war? Dann gibt es große Kaufanreize, Hybrid etc. Spielt natürlich auch das Umweltthema eine große Rolle. Die Branche fühlt sich enorm, und ich muss das als einzelner Reiseveranstalter auch so unterschreiben, vernachlässigt von natürlich den regierenden Parteien, weil es immer super schnell ein Autogipfel gibt. Klar, es ist wahrscheinlich hauptsächlich das Geld, was dahinter steckt, aber gerade Touristik hat 2,9 Millionen Angestellte in Deutschland oder Beschäftigte in Deutschland, die Autoindustrie gerade mal 800.000 oder 900.000. Es herrscht, glaube ich, ein Riesenunverständnis darüber, warum die Touristik so wenig wahrgenommen wird.
Bei der Automobilindustrie ist es nicht das Geld, sondern der höhere Organisationsgrad. Nicht? Sie haben relativ wenig Betriebe mit sehr viel Beschäftigten, die Sie auch sehr schnell auf die Straße bringen können. Vor allen Dingen ist die IG Metall in allen Werken herausragend gut vertreten, und sie hat einen ziemlich intensiven Zugang zu der Sozialdemokratie, die hier in Berlin ja gerade mitregiert. Das erklärt, warum Autos viel schneller sind als die Tourismusbranche. Sie haben zwar viele Beschäftigte, aber einen sehr geringen Organisationsgrad. Und auch das habe ich mal gesagt, wenn 100.000 Beschäftigte aus der Tourismusindustrie hier in Berlin rauf und runter laufen würden, dann würde die Politik auch ganz anders reagieren, als sie das gegenwärtig tut. Vor allen Dingen wird ja dauernd erklärt, sie haben noch gar keine Probleme, sie werden noch entschädigt, sie bekommen noch Geld, der wirtschaftliche Ausfall wird kompensiert, was teilweise stimmt, aber nicht überwiegend oder nicht bei allen jedenfalls. Aber nochmal, das ist der Hintergrund. Der bessere Organisationsgrad, die bessere Lobbymöglichkeit, die wenigen Automobilunternehmen in Deutschland haben. Wir machen unsere Entscheidung nicht davon abhängig, wie gut jemand organisiert ist und etwas vernünftig oder nicht vernünftig ist. Wir sind übrigens, ich glaube, die einzige Partei, die sich vehement dagegen wehrt, dass die Automobilindustrie noch Subventionen bekommt für die Entwicklung von Motoren. Das ist doch deren ureigene Aufgabe. Damit verdienen sie im Zweifel ja Geld. Ob der Steuerzahler das bezahlen soll, leuchtet mir nicht ein, leuchtet bei uns überhaupt niemandem ein. Aber wir setzen uns ja jetzt für die Tourismusbranche nicht ein, weil wir glauben, das sei gerade so en vogue, sondern weil wir glauben, dass es ein wichtiger Wirtschaftszweig ist, der auch an Bedeutung künftig nach der Pandemie wieder deutlich zunehmen wird, weil ich sicher bin, dass die Reisefreudigkeit der Menschen ansteigen wird nach der anderthalb Jahren, die wir jetzt haben, relativer Bewegungslosigkeit, und weil auch der Wunsch, andere Länder, andere Menschen, andere Klimazonen kennenzulernen, natürlich ist und auch nicht dauerhaft behindert werden können. Wir werden ja auch von jenseits unseres Zauns, hätte ich beinahe gesagt, des Ural, erleben, dass auch die Tourismusbranche aus China massiv zunehmen wird, dass Chinesen halb Europa überfluten werden mit 1,2 Milliarden Menschen im Rücken und steigendem Wohlstand. Dort wird das auch Platz greifen. Aber für uns jedenfalls hier in Deutschland ist wichtig, dass wir eine wichtige Tourismusindustrie haben, die wir auch am Leben halten müssen, auch aus Überlegungen der Überlebensfähigkeit. Das macht keinen Sinn, dass wir künftig verwaltet werden von britischen, amerikanischen oder chinesischen Konzernen.
Ja. Timo hat gerade eben Amerika erwähnt. Sie hatten gerade eben Dänemark erwähnt. Ein bisschen kenne ich mich in Dänemark aus. Die haben, glaube ich, seit jeher gibt es da freie Tests für alle, so viel man möchte. Das war das Konzept in Dänemark. Es gibt also auch Länder, die einen anderen Weg gefahren sind als diesen Lockdown. Und das ist einfach nur für mein Verständnis. Ich weiß, Sie sind nicht an der Gesetzgebung beteiligt im Moment, sind aber natürlich viel näher dran als wir. Wurde jemals in der Bundesregierung eine Alternative zum Lockdown diskutiert? Weil es gibt ja Wege. Also es gibt ja Alternativen zum Lockdown. Also mehr, und da sind in anderen Ländern sind die Geschäfte auf. Und zynisch zu sagen, da liegen die Toten jetzt auch nicht auf der Straße rum.
Das ist wirklich interessant, weil die Schweiz ja beispielsweise auch einen völlig anderen Weg fährt als Deutschland und die Inzidenzkurven, wenn man sie vergleicht, immer die gleiche Entwicklung nehmen. Also es muss was anderes sein als nur Lockdown oder Schließungen von Betrieben, was die Verbreitung des Virus beeinflusst in der einen oder anderen Richtung. Dänemark ist einen anderen Weg gefahren. Die haben auch interessanterweise, weil sie eben digital schon viel weiter sind als wir im Gesundheitswesen, es geschafft, dass kein Impfstoff liegen blieb. Das heißt, sie hatten original, just in time immer, die Information, wo ist Impfstoff, wo kann er verimpft werden oder wo wird Impfstoff gebraucht. Innerhalb von Stunden haben sie ihn von A nach B transportiert. Als wir letzte Woche Jens Spahn gefragt haben, ungefähr 3,8 oder 4 Millionen Dosen des Impfstoffes liegen rum in Deutschland irgendwo, sind also nicht verimpft worden, weil wir wissen, was geliefert worden ist und die tägliche Meldung der Impfungen haben, hat er darauf geantwortet, er weiß nicht, wo das ist. Und das ist der Unterschied zwischen uns und Dänemark. Also 4 Millionen Impfdosen sind nicht verimpft worden. In Dänemark hatten sie alles in dem Tag, an dem es geliefert worden war, komplett verimpft, auch besser organisiert, weil sie einfach digitaler unterwegs sind, als wir das sind. Ich hätte mir, darf ich das mal sagen, immer gedacht, Deutschland ist ein Land, wo alles extrem gut durchorganisiert ist. Wir sind ja bürokratisiert wie kein zweites. Und eigentlich waren doch wir, was Problemlösungen angeht, immer gut davor. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass beispielsweise, ich habe das Gesundheitsamt Nordfriesland besucht, dass das Gesundheitsamt für die Meldung einer Person, die in Nordfriesland getestet worden ist, positiv, aber in Soest in Nordrhein-Westfalen wohnt, man 16 Mal den gleichen Datensatz in verschiedene Systeme eintragen muss, teilweise händisch und das mit Fax übermitteln. 16 Mal, Sie werden doch wahnsinnig, statt das einmal aufzuschreiben und über Schnittstellen in alle Systeme reinzupacken, weil es so viele verschiedene gibt, mussten Sie das 16 Mal eintippen oder ausfüllen. Und das ist dann eben nicht eine Minute für einen Datensatz, sondern eine halbe Stunde. Und das macht einen doch wirklich wahnsinnig.
Kann ich übrigens unterschreiben. Ich habe ganz, ganz viel Calls mit den USA im Moment und meinen amerikanischen und kanadischen Partnern. Und die gucken alle total fassungslos nach Deutschland und fragen sich, da ist alles offen, alles ist offen. Die haben noch verschiedene Einschränkungen, dass sie vielleicht nicht 100% fahren können oder so. Aber da ist alles offen und die sagen, wieso ausgerechnet ihr Deutschen? Ihr seid doch immer die so organisiert waren sozusagen. Ihr seid doch die das immer konnten und die uns 100% unter diesem Stempel abgestempelt haben sozusagen. Ne? Und das ist, die sind komplett fassungslos und gucken gerade nach Deutschland und können das überhaupt nicht nachvollziehen.
Also mein Beispiel, mein Freund Ralf Möller, der hat seine beiden Eltern in Recklinghausen letzten Sonntagmorgen begleitet, weil sie eingeladen worden waren zur Impfung. Und hat dann ein Video davon gemacht und das eingestellt und hat dann gesagt, das ist Deutschland. Wir werden 80- und 90-Jährige morgens nach Recklinghausen vor das Impffeld gekarrt, müssen dort im Regen eine halbe Stunde warten, können sie nicht hinsetzen. Das ist einfach undenkbar. Und hat dann seine amerikanischen und britischen Freunde gesagt, das ist Deutschland heute. Das ist nicht eine Geschichte, die wir erfunden haben, sondern Deutschland ist heute nicht in der Lage, auch Termine so zu organisieren, dass die Menschen nicht eine halbe Stunde im Regen stehen müssen. Also das macht einen wirklich auch fassungslos. Wie gesagt, wir sind nicht am Tag 1 der Pandemie, sondern jetzt im 14. Monat der Pandemie.
Lassen Sie uns über den Plan der FDP sprechen. Sie haben mit der FDP einen Plan vorgelegt für den Restart der Touristik. Für unsere Hörerinnen und Hörer, könnten Sie kurz einmal umreißen, worum es da genau geht? Was sind so die Grundpfeiler Ihres Plans für den Neustart der Touristik?
Naja, zunächst einmal, dass wir, das hatte ich ja schon versucht zu erklären, neben wirtschaftlichen Hilfen des Staates auch dafür Sorge tragen können, dass eine Perspektive entwickelt wird für die Unternehmen, dass die Menschen die Angst verlieren, Buchungen vorzunehmen und dass das Reisen wieder Freude machen soll. Das ist so der große Rahmen, in dem man mit Einzelmaßnahmen vorgehen kann. Vor allen Dingen müssen wir sehr viel dafür tun, dass nicht nur die großen Touristikunternehmen, die also Veranstalter sind, wie TUI und andere, ihren Betrieb wieder aufnehmen können, sondern dass auch die Reisebüros, die Büros, die das sozusagen vermitteln, eine Perspektive und eine Überlebenschance haben. Und das sehen wir momentan massiv gefährdet, weil selbstverständlich auch jetzt sehr viel abgewandert wird in elektronische Buchungen. Das sehen wir beim Einzelhandel genauso wie bei der Reisebranche. Und deshalb Wie gesagt, wird viel dafür unternommen werden müssen, den bestehenden Reisebüros zu helfen, aus der Krise wieder vernünftig herauszukommen.
Timo, wie sehr bist du damit zufrieden oder was sind deine Forderungen an die Politik? Wo siehst du dich abgeholt bei dem FDP-Konzept? Oder was sind deine zusätzlichen Forderungen?
Ich habe das dem Wolfgang Kubicki schon in Telefonaten gesagt. Ich fühle mich von der FDP unheimlich gut abgeholt. Das sage ich jetzt nicht, weil Herr Kubicki hier im Podcast sitzt, freundlicherweise, sondern weil auch der Kollege Marcel Klingel zum Beispiel von Anfang an den Tourismus ganz, ganz stark unterstützt hat. Und das ist wirklich seit Tag 1. Also ich muss fairerweise dazu sagen, dass eben die Grünen das auch tun. Allerdings sehe ich da halt sehr viel Oppositionsarbeit. Deshalb habe ich vorhin auch so kritisch gefragt, ne? Sagt das ein, sagen Sie, Herr Kubicki, das sozusagen jetzt nur, weil Sie sind Opposition und Sie müssten halt gegen alles sein, was die Parteien machen. Aber man muss wirklich sagen, die FDP hat es von vornherein sehr, sehr gut verstanden. Und ich glaube natürlich, dieses liberale Konzept, das spricht natürlich den Unternehmern der Touristikbranche und der Reisebüros, der Reiseveranstalter natürlich aus dem Herzen, weil die ganz genau wissen, dass sie verantwortungsvoll sind und ein verantwortungsvolles Reisen abbilden können. Und von den anderen Parteien fühlt man sich also vor allem in der Kommunikation enorm im Stich gelassen. Also das Reisen wird immer wieder verteufelt und das übernehmen dann vor allem nämlich auch die Medien, was natürlich ein Riesenproblem ist, ne? Also gerade zu Anfang haben wir Schlagzeilen gesehen, wie die Veranstalter, wie die Reiseveranstalter die Kunden aufs Glatteis führen, warum Reisen ein Pandemietreiber ist, wie werden wir überhaupt jemals wieder reisen können, wieso die Reiseveranstalter den Kunden das Geld vorenthalten und so weiter. Und das färbt natürlich auch die ganzen kleinen Reisebüros und Veranstalter entsprechend mit ab. Und wir werden dann irgendwann angegangen als die Bösen der Pandemie und kommen eben ganz schwer aus dieser Lage überhaupt wieder raus. Und deshalb fordere ich von der Politik vor allem eine bessere, und ich rede jetzt vor allem, wenn ich wieder sage Politik, dann rede ich ganz klar von den regierenden Parteien, also CDU, SPD, ganz klar, dass sie einfach auch in der, also A, eine Perspektive schaffen für die Branche und B, in der Kommunikation einfach auch sensibler werden der Branche gegenüber. Denn ich habe ja auch oft Kontakt zu dem Thomas Wareis, er ist nun mal Tourismusbeauftragter, sagt mir jedes Mal, dass er die Touristik total verstehen kann und wie schwer das ja ist, alles für uns und so weiter. Und ich habe unzählige Male mit ihm telefoniert und als ich dann bei den Überbrückungshilfen mit den entscheidenden Personen am Telefon war, die im Prinzip geschrieben haben, diese Überbrückungshilfen, ist nichts davon, gar nichts davon, was ich mit Thomas Wareis besprochen hatte, bei denen angekommen. Gar nichts. Da haben die mich gefragt, ernsthaft, im Finanzministerium, was denn bitte ein mittelständischer Reiseveranstalter sei. Also das ist haaresträubend. Und dieses Verständnis, mehr Verständnis für diese Branche und für diese vielen Millionen Arbeitsplätze, das würde ich mir von der Politik wünschen.
Unsere Hörer konnten das nicht sehen. Herr Kubicki hat ein wenig gelächelt, als Herr Wareis erwähnt worden ist. Darf man fragen, wieso? Aber und auch die Frage, wieso werden Personen wie Timo nicht einfach wirklich enger an diesen Gesetzestexten mit eingebunden? Weil das sind die Leute, wissen ja, was für Probleme die Branche hat.
Ja, das stimmt. Also nun werden bei den Anhörungen, bei der Vorbereitung von Gesetzestexten logischerweise auch Verbände angehört. Also auch Verbände der Tourismuswirtschaft werden angehört. Wir könnten vielleicht mal überlegen, ob man tatsächlich gerade jetzt bei der Frage der Pandemie, weil die Verbände eben nicht die volle Bandbreite abdecken der Probleme, die auch in der Tourismuswirtschaft vorhanden sind, aber dann nicht Einzelpersönlichkeiten auch dazu nimmt, um aus praktischen Erfahrungen auch zu berichten. Denn Sie müssen wissen, in Berlin sitzen die Leute an einem grünen Tisch. Und wir haben im Deutschen Bundestag zwar viele Menschen, die auch eigene Berufe noch ausüben und kennen, aber soweit ich das richtig sehe, gibt es ganz wenige Leute, die im touristischen Bereich unterwegs gewesen sind bisher. Deshalb wahrscheinlich auch immer falsche Einschätzungen gibt zwischen dem, was man hier beschließen will und dem, was dann praktisch umgesetzt werden kann. Man merkt das beispielsweise bei der Diskussion um die Frage, ob Kundenanzahlungen zurückzuzahlen sind. was natürlich dann problematisch wird, wenn man eh Liquiditätsprobleme hat und einen Engpass hat, dann macht das keinen Sinn. Insofern war die Überlegung, vielleicht Gutscheine auszugeben oder Umbuchungen vorzunehmen, was wir auch für große Eventveranstalter dann letztlich ermöglicht haben, sind eine sinnvolle Überlegung. Also
das ist übrigens wieder diese Dings, für die Reisebranche geht es nicht, für die Eventbranche geht es schon.
Ne? Jetzt, ja, also ich war gerade bei Holger Hübner für Wacken Open Air, die hatten ja innerhalb von einer halben Stunde das komplett umgebucht vom letzten Jahr auf dieses Jahr und jetzt steht die Frage im Raum, ob wir Wacken Open Air dieses Jahr durchführen können, wofür ich mich sehr massiv einsetze, was vielleicht auch funktioniert, weil es eben eine Außenveranstaltung ist. Aber da war es kein Problem, weil es ganz, ganz schnell ging. Und da wäre es auch kein Problem, wenn Sie es noch ein Jahr machen müssten. Sie müssen also nichts zurückzahlen, sondern könnten schlicht und ergreifend 1:1 tauschen. Aber wenn Sie das ansprechen, überall da, wo ich bin, werbe ich dafür. Ich habe für das Mallorca-Magazin Interview gegeben und dafür geworben, dass man nach Mallorca fliegen soll. Ich erkläre das allen Leuten, dass sie keine Angst davor haben sollen, nach draußen zu gehen. Die Angst, die Kunden momentan haben, wenn sie Urlaubsreisen buchen, ist nicht in ein Land zu fahren, wo es problematisch ist, sondern zurückzukommen und 14 Tage in Quarantäne zu müssen. Weil dann verlängert sich für viele Menschen der Urlaub von 3 Wochen auf 5 Wochen und das ist eben für manche gar nicht darstellbar. Insofern stimme ich Ihnen zu, dass wir uns massiv dafür einsetzen müssen, bei der Frage der Inzidenzgebiete, der Hochinzidenzgebiete, aus denen man einreist, oder der Risikogebiete, aus denen man einreist, jedenfalls die Möglichkeit zu geben, sich durch einen PCR-Test vor Ort, ne, wie das mit Mallorca ja auch die Überlegung war, freitesten zu lassen, sodass sie nicht mehr in Quarantäne gehen müssen. Also diese Quarantänevorschriften sind für mich, glaube ich, momentan das größte Hemmnis, in Urlaubsländer zu reisen, die früher sehr hoch frequentiert waren. Und ich kenne momentan auch kaum jemanden, der sich darüber freut, nach Südafrika zu fahren, wenn er das Risiko läuft, wie gesagt, dann 14 Tage nach Rückkehr wieder in Quarantäne gehen zu müssen. Und wir müssen, also das ist ja für Liberale sozusagen ein Wesenselement, mit wesentlich mehr Lebensfreude und Optimismus wieder auch an die Bewältigung der Pandemie herangehen. Ich erlebe immer diese tief, schon fast theologischen Worte, pastoralen Worte, dass alles, was wir jetzt tun, an Einschränkungen gemacht wird, um Leben zu retten. Und das sage ich, das stimmt, aber man muss trotzdem die Pandemiebekämpfung mit kühlem Kopf machen und heißem Herzen und nicht umgekehrt. Denn nicht alles, was unter dieser Überschrift verkauft wird, es dient dem Lebensschutz oder dem Gesundheitsschutz, dient ihm tatsächlich. Und wir müssen auch bedenken, dass Menschen auch daran zugrunde gehen können, dass man ihnen schlicht und ergreifend verwehrt, ihre eigenen Räumlichkeiten zu verlassen und andere Eindrücke zu gewinnen. Und das nimmt ja zu. Ich höre sofort auf, wenn wir nur sagen, die Anzahl der Depressiven hat sich verfünffacht in Deutschland. Die Anzahl derjenigen, die aus der Depression heraus Selbstmord begehen, weil sie nicht mehr behandelt werden können, hat sich auch vervielfacht. Das wird momentan gar nicht thematisiert, aber es ist wirklich sehr schlimm. Und auch das kann man ändern, wenn man den Menschen erlaubt, andere Eindrücke zu geben.
Also das freut mich, dass Sie das Thema, dieses Thema Verzweiflung mit ansprechen, weil wir sehen ja nicht nur in der Touristik, sondern auch in den mit uns verwandten Branchen, wie der Gastronomie, der Event, der Kulturbranche, sehen wir große Verzweiflung. Da geht es ja um Menschen, die eigentlich wirklich Anpacker-Mentalitäten haben, die ja eigentlich selbstbestimmt leben wollen, Unternehmertum vorantreiben wollen, die das jetzt aber seit einer langen Zeit gar nicht mehr für möglich ansehen, weil der Staat natürlich auch einschreitet. Das ist natürlich für Sie als FDP, als Bundestagsabgeordnete, als eine der Granden der großen liberalen Tradition bei der FDP, ist das natürlich ein großes Thema, dieses Spannungsfeld zwischen Selbstbestimmung und dem, was der Staat jetzt sozusagen macht, auch während dieser Pandemie. Wie gehen Sie denn an das Thema ran, jetzt, wo es auch auf die Bundestagswahl zugeht, mit diesem großen Spannungsfeld zwischen Staat und freier Selbstbestimmung des Bürgers und auch des Unternehmers? Also ich liefere Ihnen damit jetzt mal eine kleine Steilvorlage, aber wie gehen Sie denn damit jetzt so in die nächsten Monate rein? Also nicht nur um das Thema Tourismus, Gastronomie, sondern generell. Das ist ja ein großes.
Ja, selbstverständlich, unsere gesamte staatliche Ordnung ist darauf aufgebaut, dass Menschen für ihr Leben eigenverantwortlich zunächst unterwegs sind und dass der Staat überall dort eingreift, wo Menschen aus eigene Unverschulden heraus einfach der Hilfe bedürfen. Alle Rechte, die wir haben, sind Abwehrrechte gegen Eingriffe des Staates. Und an sich gewährleistet die Verfassung die Ausübung dieser Grundrechte uneingeschränkt, es sei denn, der Staat begrenzt sie. Dafür muss er aber eine Begründung liefern. Ich habe momentan das Gefühl, dass in der Pandemie es genau umgekehrt ist. Ich muss jetzt dauernd erklären, warum die Ausübung der Grundrechte möglich ist und muss beweisen, dass das, was ich sage, richtig ist. Herr Lauterbach kann behaupten, was er will, weil es ja angeblich dem Gesundheitsschutz dient. Und muss nicht beweisen, dass die Maßnahmen, die er ergreift oder die er vorschlägt, tatsächlich einen signifikanten Beitrag dafür leisten, das Pandemiegeschehen in den Griff zu bekommen. Das ist das, was mich momentan ärgert, eine komplette Verschiebung der Begründungspflicht für Maßnahmen. Und ich weiß ja, ich bin ja selbst, wie Sie wissen, Selbstständiger, bin Freiberufler, bin Anwalt. Ich weiß, was es bedeutet, jeden Tag um seinen Umsatz kämpfen zu müssen, auch um die Mitarbeiter bezahlen zu können. Das wissen diejenigen, die vom öffentlichen Dienst her oder aus anderen staatlichen Quellen alimentiert werden. 22 oder 23 Millionen Rentner, 6,7 Millionen öffentlich Bedienstete und 4 Millionen Hartz-IV-Empfänger bekommen jeden Monat ihr Geld einfach überwiesen. Denen kann es relativ egal sein, was passiert. Aber Menschen, die Umsatz machen müssen, die Kundenkontakte brauchen, kann das nicht egal sein. Und da gibt es eine Kluft, die wir versuchen wollen zu überwinden. Oder wir müssen uns auf die Seite derjenigen stellen, die ihre Selbstständigkeit bewahren wollen, die die Wirtschaft am Laufen halten wollen, weil die vielen Leistungen nur gewährleistet werden können, wenn wir tatsächlich auch ausreichendes Bruttoinlandsprodukt haben. Und das wird nicht nur von der Großindustrie erwirtschaftet, das wird in vielen Bereichen von der Eventbranche, von den Künstlern, von der Tourismusbranche erwirtschaftet, auch wenn das teilweise gar nicht merklich ist. Man muss ja wissen, ist, glaube ich, die Tourismuswirtschaft der sechstgrößte Beiträger zum Bruttoinlandsprodukt ist. Das muss man auch mal wieder im Auge behalten.
Und ich würde gerne mal da an der Stelle noch mal ganz kurz einsetzen, weil ich hatte übrigens auch Kontakt mit dem Land Niedersachsen, bedingt dadurch, dass wir hier in Hannover sitzen. Und eine Aussage von Bernd Althusmann beispielsweise in einer IHK-Vollversammlung war, die Reiseveranstalter haben ja keine Wertschöpfung im Land. Deshalb werden sie nicht unterstützt vom Staat. Übrigens, während sie 200-300 Millionen an die TUI überwiesen haben. Ne? Also das heißt, es wird überhaupt nicht anerkannt. Es wird praktisch gesagt, wir hätten keine Wertschöpfung. Was für ein Quatsch. Das ist totaler Quatsch. Ja, also das ist, und das von wirklich gestandenen Politikern.
Ne? Ja, das liegt vielleicht daran, dass Herr Althusmann glaubt, Wertschöpfung sei nur, was er in die Hand nehmen kann oder womit er fahren kann. Also das, was sie hinstellen können. Vielleicht sollte man ihm sagen, dass die Dienstleistungsbranche auch einen hohen Wertschöpfungsanteil hat, möglicherweise sogar den höchsten, weil sie keine Produktion oder kaum Produktionsmittel einsetzen muss. Aber bei der Tourismuswirtschaft wissen wir, es müssen wir regional auch unterschiedlich. Tourismuswirtschaft hat in Schleswig-Holstein eine wesentlich größere Bedeutung als beispielsweise in Sachsen-Anhalt oder in Mecklenburg-Vorpommern eine wesentlich größere Bedeutung, gemessen an den sonstigen Möglichkeiten, in dem Land Geld zu verdienen. Und deshalb ist das einfach völliger Unsinn.
Und gleichzeitig kann man dann nicht argumentieren, wie man einer TUI 200 oder 300 Millionen überweist, weil die verkaufen auch keine Reisen an Steinhuder mehr. Also das heißt, am Ende diese Argumentation auch nicht konsequent. Und ich würde ihm das gerne sagen, aber das Problem ist, dass er nicht bereit ist zu einem Termin mit mir. Und das ist genau das Thema, was wir eben hatten. Ne? Warum werden eben Leute aus der Wirtschaft nicht viel mehr angehört und immer nur die Verbände? Ne? Weil die Verbände am Ende, das ist natürlich auch gut, dass die Verbände gehört werden. Aber am Ende kann ein Unternehmer wie ich natürlich viel mehr aus den realen Zahlen und aus der realen Betroffenheit reden, als ein Verband, der dann gerade in unserem, sage ich mal, in der sehr heterogenen Reisebranche eine Airline vertreten muss, ein Reisebüro, ein Reiseveranstalter, ein Hotel und sonst was. Und alle haben unterschiedliche Bedürfnisse.
Ich stimme Ihnen dazu, also vor allen Dingen deshalb, weil Verbandsvertreter mittlerweile auch schon sehr öffentlicher dienstnahe sind. Nicht? Das ist ja auch quasi halbe Beamte, die sich auch daran gewöhnt haben, mit den gleichen Kontakten zu jeder Zeit vernünftig umzugehen. Und deshalb zwar die Sorgen der Branche oder der Branchenvertreter kennen, aber im Zweifel nicht eins zu eins umsetzen können, weil, wie gesagt, ihre Mentalität sich auch schon ein bisschen verändert hat. Ohne dass ich dem jemandem zu nahe treten will, ich sehe das bei meinen Freunden von der DEHOGA. Nicht, die können die ganze Bandbreite der Probleme in diesem Bereich gar nicht ordentlich abdecken. Und vor allen Dingen, da sie nun seit Jahren die gleichen Kommunikationspartner haben auf der Berliner Ebene, gibt es so eine Art Common Sense zwischen den Beteiligten, dass man zwar klagen muss, aber nicht ganz so doll sich dann auftreten muss, weil man auch andere Aspekte zurücksehen hat. Mir leuchtet übrigens nicht ein, wenn ich das sagen darf, warum der Staat 9 Milliarden Euro in die Lufthansa reingepumpt hat, damit sie ihre 380 A-Flugzeuge irgendwo ausparken können, aber dass wir 9 Milliarden Euro ausgeben für die Lufthansa und Tourismusbranche aber nur rudimentär kümmern, das ist schon ein echter Hammer, weil der Wertschöpfungsbeitrag der Lufthansa, das kann ich sicher sagen, ist mit Sicherheit deutlich geringer als der Wertschöpfungsbeitrag der Tourismusbranche.
Ja, und trotzdem finde ich so einen nationalen Carrier ganz, ganz schön eigentlich für Deutschland, oder?
Ja, ja, toll. Aber wir brauchen, also mach alles sein, aber Fluggesellschaften gibt es tatsächlich auch wie Sand am Meer. Und wenn das die Lufthansa nicht wäre, wird es eine andere Airline übernehmen oder ein privater Investor, der auch bereit wäre, noch Geld mitzubringen und das nicht auf Steuerzahlermitteln zu begleichen.
Ich denke, dass es generell ja auch richtig ist, die Lufthansa zu unterstützen, ne? Aber es heißt eben auch, die kleinen und die mittelständischen nicht zu vergessen eben. Und das ist das. Ich finde, aktuell sind sie eben gut unterstützt. Aktuell ist es in Ordnung mit der Überbrückungshilfe 3. Es fehlt natürlich die Perspektive, was aber die Überbrückungshilfe 1 war eine Farce. 2 war auch nicht wesentlich besser, ne? Und dadurch haben wir zum Beispiel als Unternehmen, was um die 10 Millionen Umsatz fährt, haben wir einen dicken Verlust in 2020 ausweisen müssen. Also diese Überbrückungshilfen haben nicht dazu geführt, dass wir einfach mal eben sagen können, ja, es wurde einfach alles kompensiert, dann sind wir fein sozusagen, sondern wir haben trotzdem einen dicken, dicken Verlust geschrieben und wir waren ja auch doppelt und dreifach betroffen, ne? Alles zurückerstatten, unsere Angestellten konnten wir nicht in Kurzarbeit nehmen, weil wir mussten ja für die Leute da sein, wir mussten ja die Abwicklung machen und so weiter, ne? Also von daher Ausgaben weiter, die Airlines haben das Geld nicht zurückerstattet an uns, wir haben noch Bank gespielt eine ganze Weile für die Kunden. Also von daher, und trotzdem haben wir keine Hilfen bekommen und vor allem nicht schnell bekommen. Das kommt ja auch noch dazu. Jetzt sind wir ein super gesundes Unternehmen, was uns vielleicht nicht so getroffen hat, aber einige meiner Konkurrenten und oder Partner hat das getroffen und die sind inzwischen insolvent. Ne? Herr Kubicki, wir sprachen zum Beispiel über die Reisebürokette Fahrenkrog an, die habe ich dir jetzt vorausgenommen.
Nee, nee. China-Tours ist ja ein gutes Beispiel, war einer der ersten, die insolvent gegangen sind und Andi war Geschäftsführer.
Und das ist wirklich sehr bedauerlich, weil, wie Sie gesagt, solange ich denken kann, in Kiel haben wir alles über Fahrenkoch gebucht, jeden Flug, jede Reise. Das heißt, die letzten 2 Jahre meine Frau logischerweise auch schon mal selbst geguckt, bei Kreuzfahrten und so weiter. Aber das ist natürlich für ein Traditionsunternehmen, und das war es ja, nicht nur ein Verlust von Geschichte, sondern auch von Standort. Also, meine, wenn Sie heute durch Kiel laufen, sich die Innenstadt angucken, das ist ja nicht nur Reisebranche, nicht nur Reisebüros, sondern auch Einzelhandel. Die Innenstädte werden grausam aussehen nach der Pandemie.
Ja. Ja. Vielleicht eine letzte Frage, bevor wir gleich dann zur Schnellfragerunde noch kommen. Und ich sehe es sogar als eine große Chance für die FDP. In diesem Jahr sind ja Bundestagswahlen. Und ganz ehrlich, ich bin aufgrund der Maßnahmen der letzten Monate oder des letzten Jahres, ich bin ganz ehrlich ein bisschen politikverdrossen und politikmüde geworden. Ich gucke mir die manche Talkshows an und dann höre ich immer wieder dasselbe und eigentlich wird alles schön geredet. Wir werden angelogen.
In der Tat, ja.
Das wissen wir als Unternehmer dann auch, wenn ja Leute sich da hinsetzen und sagen, die Hilfen kommen doch an. Nein, sie sind nicht angekommen, sie sind lange nicht angekommen. Diese Politik, wie sehr beschäftigt Sie das? Wie sehr könnten Sie das zum Beispiel auch nutzen, also die Politikverdrossenheit gegenüber den regierenden Parteien? Wie sehr sehen Sie da auch eine Chance für die FDP? Und wie sehr arbeiten Sie daran, das Vertrauen der Bürger wieder herzustellen in die Politik?
Also ich sehe mit großer Sorge, dass die Kluft zwischen vielen Menschen und dem, was Sie die Politik nennen, womit Sie mich ja schon wieder einbezogen haben. Ja, es ist so. Die etablierte Politik, ja. dass diese Kluft immer größer wird und dass das Vertrauen in die Aussagen von den Politikern immer geringer wird. Man kann das auch wirklich nachvollziehen. Ein Beispiel, Altmaier, wir haben ja einen Härtefonds jetzt aufgelegt, 1,5 Milliarden Euro Anfang März. Da können Sie immer noch nichts beantragen, weil es dafür noch keine Antrags-App gibt, weil Herr Altmaier sich geweigert hat, die App des Bundes zur Verfügung zu stellen und Länder gesagt hat, ihr müsst was Eigenes entwickeln. Also die Ankündigung, in Härtefällen helfen wir jetzt. Herr Iserloh, der Aufsichtsratsvorsitzende von der Dorin-Gruppe, hat mich da gerade angeschrieben. Er sagt, das ist ja lustig, ne? 6 Wochen oder 7 Wochen wird uns erklärt, ihr bekommt die Hilfe und wir können auch nicht mal einen Antrag stellen. Bis dann es abgewickelt wird, wird sie Juli oder August, dann kann ich Insolvenz anmelden für meine Hotels. Und das zeigt eben, diese Diskrepanz zwischen der öffentlichen PR und dem wirklichen Leben ist immer größer geworden. Und wenn ich mir anschaue, was das RKI mir alles mitteilt und dann andere erklären, was das RKI dann öffentlich sagt, ist auch ein himmelweiter Unterschied. Wir haben die Inzidenzzahlen angesprochen. Das RKI hat mir schriftlich mitgeteilt, dass die Inzidenz selbst gar keine Aussagekraft mehr hat, um das Pandemiegeschehen abzubilden. Weil es davon abhängt, wie viele Testungen da sind. Das haben wir über Ostern erlebt. Da hieß es ja, wir können die Zahlen gar nicht ernst nehmen, weil Ostern ist und da wird weniger getestet oder weniger gemeldet. Und wenn das da ist, wenn das also von Zufällen abhängt, dann können Sie an diesen Inzidenzwert gar nichts mehr bringen. Wichtig wäre beispielsweise den Zulauf zu den Intensivstationen. Also wie viele Leute müssen neu in Intensivstationen aufgenommen werden? Als Maßstab nehmen, nicht die Verweildauer, das wird ja immer länger jetzt, ne? Also nicht die Belegungszahl an sich gibt uns einen Ausblick über das Pandemiegeschehen, sondern der Zulauf, die Anzahl der Geimpften, die Frage, wie viele Testungen werden vorgenommen in Relation zu den ausgewiesenen Daten und anderes mehr. Aber trotzdem wird so getan, als sei dieser Wert, von dem es RKI selbst sagt, das sagt uns gar nichts, als sei das jetzt der Maßstab für alle Entscheidungen, die wir treffen. Wie will ich das verändern? Zunächst einmal, indem ich eine offene Debatte führen will über alles, was notwendig ist. Wir hatten ja eine Phase, in der immer dann, wenn Sie Maßnahmen kritisch hinterfragt haben, Sie bereits als Corona-Leugner oder Querdenker oder Aluhutträger diffamiert worden sind. Ich habe immer gesagt, mir macht das nichts. Ich bin Strafverteidiger. Ich habe gelernt, immer kritisch zu hinterfragen. Also eine Aussage, ich sage das, deshalb stimmt es, befriedigt mich nicht weiter. Und indem wir auch alternative Strategien dokumentieren, wie kann man aus der Krise rauskommen, ohne weiter Kinder, alte Leute und die Wirtschaft über Gebühr zu schädigen und wieder Grund zu finden dafür, dass wir auch unsere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit wiederfinden und wieder bewahren können. Ich kann immer nur offen werben, dafür nicht zu verzweifeln, denn gegenüber dem System, was wir haben, kenne ich momentan kein besseres, auch wenn es gerade nicht gerade so gut arbeitet. Aber ob ich mir vorstellen wollte, in Belarus zu leben oder in der Türkei oder in China, wage ich zu bezweifeln. Und auch die USA sind nicht mehr das Land meiner Träume. Und nach Großbritannien bringt mich eh nichts, weil das Essen da so schlecht ist.
Das schränkt vieles ein, Herr Kubicki.
Ja, ich bin ein absoluter Fan von einigen spanischen Gegenden, von Italien, wegen des wirklich herausragend guten Essens, übrigens in Südfrankreich auch. Und die Italiener haben eine wunderbare Sprache. Das ist für mich die schönste Sprache von der Phonetik her, vom Nordmalen her. Und sie haben eine grundtiefe Lebensfreude, die sie so in keinem anderen Land finden.
Ich bin zwar halber Engländer, aber ich widerspreche jetzt nicht. Ja.
Also nichts gegen England. Die haben auch Vorzüge. Also man kann da gut Golf spielen, aber...
Die Bars sind wieder auf. Das ist ein großer Vorteil gerade.
Ich habe ein Jahr in London gelebt und das kann ich 100% unterschreiben. Aus kulinarischer Sicht würde ich nicht
zurückgehen. Aber auch in London gibt es gute Restaurants. Das Super beispielsweise kann ich empfehlen. Wer sich das leisten kann, der wird auch ordentlich versorgt. Aber das sind eben kleine Hotspots. In einer Millionenstadt wie London muss man da wirklich lange suchen und lange vorbestellen.
Sehr gut. Wir haben es fast geschafft, beziehungsweise Sie haben es fast geschafft, Herr Kubicki, du auch, Timo. Wir haben zum Schluss noch eine Schnellfragerunde. Da gibt es zwei Optionen. Das geht ganz schnell. Da müssen Sie sich für eine der beiden Optionen entscheiden. Sven, willst du die erste Frage an Herrn
Kubicki stellen? Ich fange direkt an. Lanz oder Anne Will?
Anne Will.
Anne Will.
Ja, also Lanz, da ist die Sendung besser, aber Anne Will sieht besser aus, finde ich. auch wenn sie für mich
sie verloren ist. Sie werden nie wieder zu Lanz eingeladen.
Auch wenn sie für mich verloren ist. Zu Markus Lanz werde ich immer eingeladen. Vom ersten Jahr an war ich da regelmäßig Gast und das wird auch so bleiben.
Können Sie nicht mal sagen, dass Sie mich auch mal einladen sollen? Ich würde so gerne mal für die Touristik in die Bresche springen. Und
ja, das kann ich. Darüber haben wir schon telefoniert. Das kann ich tatsächlich machen. Ich kann die Reaktion mal anrufen und sagen, wenn Sie mal jemanden haben wollen, nicht der aus der täglichen Praxis und zwar auch so formulieren kann, dass die Leute am Fernsehschirm bleiben, dann sollte man sich an Sie wenden. Das werde ich tatsächlich jetzt nicht angucken.
Vielen Dank. Also
sind wir auch sehr für. Ja. Frage 2. Ausflug mit dem Boot oder Parlamentssitzung, Herr Kubicki?
Das ist keine echte Frage, ne? Ausflug mit dem
Boot. Nee, eigentlich nicht. Ausflug mit dem Boot. Sehr schön.
Sven. Frage also Nummer 3.
Ich bin kein Masochist, also Ausflug mit dem Boot.
Frage Nummer 3 vielleicht an beide. Wochenendtrip nach Kiel oder nach Hannover?
Herr Kubicki? Das ist auch keine wirkliche Frage.
Nein, ich bin auch Hannover. Mal gucken, was Timo sagt.
Hannover hat den Maschsee und wir haben die Ostsee. Insofern.
Das ist jetzt wieder sehr typisch politisch diplomatisch beantwortet, weil eigentlich wollte er sagen natürlich Kiel, aber ich würde natürlich sagen Hannover. Aber Andi, du weißt, das ist eigentlich Großburg-Wedel. Ne?
Absolut. Also um das mal zu sagen, die Kieler kommen gern nach Hannover, um Hannover 96 mit Fußball zu schlagen. Keine Sorge.
Sie machen sich gerade viele Freunde in Hannover.
Ja. Am Ende steigt Fortuna Düsseldorf auf. Bin ich sehr dafür.
Okay. Jetzt haben alle mal ihr Revier markiert.
Da halte ich jetzt eine Wette. Flasche Amarone, dass Düsseldorf nicht aufsteigt. Also so viel kann ich schon sagen.
Ich bin dabei.
Sehr gut,
abgemacht. Ja, abgemacht.
Die Wette steht. Wunderbar. Frage 4, Herr Kubicki. Politik wird gemacht in Hinterzimmern oder im Parlament?
Beides, sowohl als auch.
Beides ist wichtig.
Ja, Sie müssen auch vertrauliche Gespräche führen können, weil Sie ansonsten nicht zu entscheidungsfähigen Grundlagen kommen. Aber letztendlich entschieden, debattiert, entschieden wird im Parlament, definitiv, kann ich sagen.
Ja. In den Urlaub mit dem E-Auto oder mit der Bahn? Vielleicht dann beide.
Timo.
Ich bin ein totaler Autofreak. Total. Von daher muss ich Auto sagen.
Ja, aber nicht E-Auto?
Ja, also theoretisch würde ich, also Andi und Sven wissen das schon, weil wir schon mal einen Podcast zusammen gemacht haben, wo sie mich eingeladen haben. Ich bin totaler Autofreak und ich mag auch Motorsound und so weiter und Sportwagen. Das ist natürlich gerade politisch mega unkorrekt.
Total asozial.
Total. Aber es ist halt leider nun mal so und von daher würde ich Auto sagen.
Mhm. Herr Kubicki? Ja, ich auch, aber kein E-Auto. Also ich bin bekennender Verbrennerfahrer und auch im Deutschen Bundestag habe ich durchgesetzt, dass mein Dienstfahrzeug ein Verbrennerfahrzeug bleibt. Also weder Hybrid noch E-Fahrzeug ist. Die anderen machen das alle aus politischer Korrektheit. Ich habe gesagt, wenn ich von Berlin nach Kiel fahre, dann möchte ich da auch ankommen, ohne Zwischendanken zu machen.
Muss man da einen Antrag stellen, um bei deinem alten Wagen zu bleiben? Oder?
Nein, keinen Antrag stellen, aber es bedurfte schon einer Überzeugungsarbeit, weil das natürlich nicht politisch korrekt ist. Und
ja, okay.
Ich habe noch einmal gesagt, also unterwegs keine Ladesäule zu finden oder mal zwischentanken zu müssen oder lange anzustehen, macht für den Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages keinen Sinn.
Sehr schön. Nächste Frage. Fangen wir mit Timo an. Restaurant oder Netflix auf der Couch?
Oh, Restaurant. Auf alle Fälle. Ich bin halt total der Socializing-Mensch. Also von daher, ich brauche soziale Kontakte. Insofern fällt mir diese Zeit hier jetzt auch gerade enorm schwer, muss ich sagen. Ich bin ständig unterwegs in der Welt, wie ihr wisst, vorrangig natürlich in den USA und Kanada. Und mir fehlen unheimlich die sozialen Kontakte. Und das Restaurant steht für mich stellvertretend für sowas.
Ja, ich würde die Reihenfolge genauso nehmen. Erst Restaurant und dann Netflix.
Sehr schön. Ich fahre übrigens in Ihr Heimatland morgen, Herr Kubicki. Ich ich bin ja hier in Hamburg, ich fahre morgen nach Schleswig-Holstein, um Spargel zu essen, in einer Außengastronomie. Also freue ich mich wahnsinnig drauf. Das erste Mal seit 6, 7 Monaten und das Ganze in Barkter Heide.
Sie werden das sehen. Wir haben ja letzten Montag die Außengastronomie geöffnet und es war auch in meinem Ort in Strande, wir haben ja mehrere Restaurants, war innerhalb von einer halben Stunde alles ausgebucht und dann saßen Leute tatsächlich bei 6 Grad eingemümmelt wie in den besten Winterzeiten, aber mit glänzenden Augen, mit einer Freude, die sie gar nicht vorstellen können. Und das zeigt eben der Wunsch, sein Leben draußen freigestalten zu können, der ist so unglaublich stark und das wird auch nicht mehr lange dauern, denn dann wird das auch umgesetzt.
Also ich bin jetzt schon ganz aufgeregt, irre. Hätte ich auch nie gedacht.
Aber Sie haben gutes Wetter jetzt, ne?
Also insofern, sieht gut aus, ja. Sieht gut aus.
Herr Kubicki, reden oder zuhören?
Ist das eine Alternative? Also jetzt höre ich zu und rede auch. Aber also mir liegt Reden mehr als Zuhören.
Okay. Timo, bei dir?
Das könnt ihr auch beantworten. Da bin ich auch mit Herrn Kubicki absolut d'accord. Ich bin auch eher der redet, glaube ich. Ich falle Leuten auch leider immer ins Wort. Letztens hat mir ein schöner Mann, ich gibt einen Freund von mir, der sagt immer, willkommen in meinem Satz. Das passiert
also bei mir relativ häufig. Bei mir ist das so, dass meine Frau mir dann regelmäßig sagt, hör doch einfach mal zu. Und meine Antwort lautet immer, und was bringt mir das dann?
Sehr schön.
Sehr gut.
Sehr schön.
Sven. Andi, du bist.
Ach, ich bin dran.
Ja.
Herr Kubicki, Meer oder Berge? Ich glaube, wir kennen die Antwort. Oder? Sie haben die Kieler Förde im Hintergrund auf dem Bild.
Ja, nee, das ist die Gorch Fock tatsächlich in der Kieler Förde.
Ja.
Ich bin ja mal parat, aber im Sommer Meer, im Winter Berge.
Mhm. Wo geht's hin in die Berge im Winter, wenn es geht?
Obertaubern. Ich war 29 Jahre zum Skioppen in Ischgl. Das hat sich jetzt leider erledigt. wir hätten im letzten Jahr nach Obertaubern fahren wollen. Das hat sich dann auch leider erledigt. Aber zum Skilaufen tatsächlich in die Berge. Wo denn sonst? Also Langlauf ist nicht mein Metier.
Ja, dann vielleicht Ischgl 2022, ne?
Ich glaube eher Obertauern, das ist deutlich ruhiger und ich komme langsam in ein Alter, wo man da tatsächlich auch schon früher ins Bett ging als früher.
Okay. Timo, Meer oder Berge?
Das fällt mir auch ganz schwer. Ich kann da nur 50-50 sagen, weil ich bin eigentlich auch ein Mensch für die Berge. Also ich fahre Ski und ich bin super gerne, ich habe gerade, ihr wisst es, in Österreich geheiratet, in den Bergen, in Seefeld, in dem Fall in Tirol. Bin auch ständig in Ischgl, also insofern sind ja frappierende Ähnlichkeiten zum Teil. Bei dem Meer ist es tatsächlich so, dass ich das aber auch total cool finde. Aber da bin ich dann weniger, ehrlich gesagt, in Deutschland unterwegs, sondern das ist dann für mich Florida, Kalifornien und sowas. Und das ist natürlich...
In Kalifornien kann man ja beides. Man kann am Meer sein und 2 Stunden später in den Bergen.
Absolut.
Sehr schön.
Herrlich. Herrlich.
Wo wir gerade die USA erwähnt haben, Las Vegas oder ein schöner Nationalpark, Herr Kubicki? Action oder Natur?
Las Vegas. Nationalpark, ja. Gucke ich mir Bilder oder Filme an.
Wandern ist nicht so Ihr Ding?
Eher nicht. Also.
Sie brauchen die Action.
Ja, nicht die Action. Ich kann auch Ruhe haben, aber dann muss ich nicht in einen Naturpark gehen. Also ich habe ja bei mir zu Hause Natur pur in unmittelbarer Nachbarschaft.
Wunderbar. Timo?
Ja, für mich wäre es auch eher Las Vegas, aber die Nationalparks sind natürlich auch ein absoluter Hammer und ein absoluter Traum. Und ich bin froh, dass Trump das nicht geschafft hat, die zu entmachten sozusagen und zu diskreditieren. Also von daher sehr froh, dass die weiterhin geschützt sind. Und die sind natürlich schon ein Traum für jeden Deutschen.
Wunderbar. Wir kommen zur letzten Frage. Herr Kubicki, hin oder weg, Heimaturlaub oder Fernreise?
Eher Fernreise. Auch wenn ich gelegentlich es genieße, einfach mal zu Hause zu sein. Aber eher Fernreise.
Wohin würde es gehen?
Wohin ging's? Neuseeland, Australien, was mir noch fehlt, ist Südamerika. Ja, ganz Fernreise ist im Fernreisen.
Aber sind zweimal 12 Stunden Flug, aber anstatt einmal 12.
Das ist völlig egal. Man nimmt eine Flasche Rotwein, schläft eine Runde und dann wacht man irgendwann wieder auf und nimmt die zweite Flasche Rotwein. Aber
das Prinzip kenne ich.
Naja, ist auch ganz schön. Aber meine Frau hat mich jetzt zur Kreuzfahrt gebracht. Ich war früher mal dagegen, weil ich mir gedacht habe, ja. Aber das kann ich Ihnen sagen, wenn Sie auf einem Kreuzfahrtschiff 12 oder 14 Bars haben, dann können Sie eine Woche lang auf dem Schiff sein und müssen nicht mit den gleichen Leuten am selben Tresen rumsitzen. Also insofern, Kreuzfahrt ist auch sehr schön geworden, finde ich.
Welche Route machen Sie da? Karibik oder Mittelmeer? Oder?
Mittelmeer, Karibik haben wir noch nicht geschafft, aber Mittelmeer haben wir gemacht, zweimal Ostsee. Wir waren zweimal in St. Petersburg, also die Route rauf und runter, einmal mit Hapag-Lloyd, einmal mit TUI. Also insofern kann ich auch sagen, so mittelgroße Schiffe sind ideal. Bei zu großen Schiffen haben sie zu viele Menschen, denen sie begegnen. Bei zu kleinen ist zwar sehr nett mit dem Servicepersonal 1:1, aber irgendwann geht ihnen das auf den Sender.
Und sie werden erkannt, oder? Also an der Bar kommen wir wahrscheinlich dann viele, die tuscheln und
ja,
sie
angucken. Ja, das ist kein Problem. Also dafür bin ich ja auch da. Aber bei der MS Europa ist das beispielsweise sehr, dezent gewesen. Bei mein Schiff 6, mit dem wir gefahren sind, da war es weniger dezent, aber war lustig, weil ich da viele Braunschweiger getroffen habe und die dann die Poolbar bis morgens um 4 offen gehalten haben.
Okay, sehr schön. Timo, hin oder weg?
Ja, also auf jeden Fall Fernreise, das ist ja wohl ganz klar. Und dann, ich möchte unbedingt an der Stelle auch nochmal werben für die kleinen Veranstalter, das über einen kleinen oder mittelständischen Veranstalter zu buchen und nicht die TUI oder sonst was, weil das ist halt tatsächlich das, was ich auch glaube, was in der Zukunft zurückkommt, nämlich wir sehen so eine Renaissance der Reiseveranstalter im Moment weil eben ein Riesensicherheitspaket dahinter steckt, man ist komplett abgesichert und deshalb natürlich nur mit Amerika Unlimited nach Kalifornien zum Beispiel.
Gut, Amerika ist auch schön, aber andere Länder sind auch schön.
Also in den USA auch schön, aber machen wir auch. Also wir sind ja mit Feinreisen, wir haben ja noch eine Premium-Marke und damit bieten wir weltweit gerade das an. Also haben wir auch durchaus einige Politiker, Fußballstars etc., ob es Orient ist, alles, was Sie gerade auch angesprochen haben, Australien, Südamerika, Afrika, auch alles im Programm.
Also New York haben Sie meine Frau immer auf Ihrer Seite. Die ist, wenn es möglich ist, einmal im Jahr mindestens New York, am besten zum Weihnachtsshopping. Oder Chicago war sie neulich auch, war auch ganz begeistert.
Oh cool, ja.
Ja. Da machen wir für Sie, also für Ihre Frau, auch gerne mal ein schönes Paket.
Sehr gut, so. Darauf komme ich zurück.
Sehr jetzt, gut, das nehmen Sie beim Wort.
Ja, jetzt hat Timo auch noch was verkauft. Ja, der eine ist Unternehmer, hat sich sehr für die Touristikbranche eingesetzt, der andere Politiker und er wirbt für einen Plan für den Neustart. Vielen Dank, lieber Timo Kohlenberg von America Unlimited, Geschäftsführer, und vielen lieben Dank, Herr Wolfgang Kubicki, Bundestagsabgeordneter und stellvertretender FDP-Vorsitzender und natürlich auch stellvertretender Bundestagspräsident. Ja, Sie haben viel vor sich und wir wünschen beiden alles Gute für die nächsten Woche und Monate. Der Plan der FDP heißt Bereit für den Neustart. So kommt der Tourismus aus der Krise. Definitiv lesenswert. Würde ich alle Hörerinnen und Hörer von hin und weg dazu anhalten, sich diesen Plan mal anzugucken. Man kann darüber debattieren, aber es ist einer der wenigen Pläne, den es gibt für den Neustart, und ich denke, das ist absolut lesenswert und wert sich anzuschauen. Wir bedanken uns recht herzlich bei Timo Kohlenberg und Herrn Wolfgang Kubicki.
Ich bedanke mich auch, vor allen Dingen für die Flasche Rotwein, die ich bekommen werde, wenn Fortuna Düsseldorf
nicht aufsteigt. Abwarten, abwarten. Also wenn Kiel aufsteigt, kriegen Sie eine von mir. Wenn Düsseldorf aufsteigt, freue ich mich auf
das Päckchen. Nein, 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 wenn Düsseldorf nicht aufsteigt, bekomme ich auch eine von Ihnen. So ist
das. Oh, okay, ich bin zuversichtlich.
Auch vielen Dank, Andi und Sven. Und danke nochmal auch an Herrn Kubicki, dass Sie der Einladung gefolgt sind und dass Sie sich die Nöte der Branche auch nochmal gegeben haben.
Ja, vielen lieben Dank. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn es euch gefallen hat, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Hin und Weg, der Reisepodcast mit Sven Meyer und Andi Jans. Wenn ihr uns schreiben möchtet, meldet euch gerne auf unserem Instagram-Kanal unter Hin und Weg Podcast oder auf Facebook unter Hin und Weg Podcast oder natürlich auch gerne über unsere Website und das Kontaktformular auf hinundwegpodcast.de. Ja, schaltet wieder ein. Selbe Stelle, selbe Welle.
Oh, was ein Spruch. Immer wieder. Assi. Okay. Welcome to the 80s oder was? Okay, vielen lieben Dank.
Wir würden uns freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Eine neue Folge von Hin und Weg, der Reisepodcast mit Sven Meyer und
Andi Jans.
Bis nächste Woche. Macht's gut.
Tschüss.
Ciao.
Hin und Weg wurde präsentiert in Zusammenarbeit mit Touristik Aktuell.